sie hat sich sehr verändert. Sie ist entstanden aus der Gewerkschaftsbewegung, die sich am Ende der Militärdiktatur 79-80 entwickelt hatte, hauptsächlich in São Paulo, und war praktisch die politische Repräsentation der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung. So, man konnte das sehen, ich habe das persönlich mitgekriegt, 1990 beim ersten Wahlkampf nach der Diktatur. Da hat die PT den Wahlkampf bestritten, indem bestimmt Zehntausende von Leuten ihren Jahresurlaub genommen haben und Wahlkampf gemacht. Und man konnte schon 4 Jahre später sehen, da war es dann ein Wahlkampf mit Public Relations Officers und so weiter und so fort. Also schon da sieht man eine gewisse Veränderung, ne? Beim ersten Mal war es noch in der Tat eine politische Bewegung, eine Basisbewegung. Beim zweiten Mal war es schon professionalisiert. Von daher ist es auch so, dass mit dem Wahlsieg 2002 und dem Regierungsantritt Lula gab es jetzt immer linke Kritiken, die haben keine Schritte zum Sozialismus unternommen und sowas. Das ist eine Kritik, die, finde ich, zielt daneben, weil die Partei das weder in ihrem Wahlkampf versprochen hatte, da war sie schon eindeutig sozialdemokratisch, noch ist sie deswegen etwa gewählt worden, sondern sie ist gewählt worden, um soziale Reformen durchzuführen. Das hat sie ein Stück weit auch gemacht in Zeiten der Hochkonjunktur, wie das bei sozialdemokratischer Politik sozusagen pflegt. Ich will nur 3 Dinge nennen, die wirklich im Leben vieler Brasilianer was verändert haben. Erstmal finde ich alles, das ist erstens eine wirklich reale Erhöhung des Mindestlohns mehrfach. Zweitens eine gewisse Form von Grundeinkommen, das Familien beziehen können, die ihre Kinder statt zum Arbeiten oder zum Betteln in die Schule schicken. Und drittens ein ziemlich üppiges soziales Wohnungsbauprogramm. Das waren in der Tat Veränderungen und Verbesserungen, die die PT in ihrer Regierungszeit eingeführt hat, zu Zeiten, als es eben noch eine Hochkonjunktur war. Man kann jetzt irgendwie festhalten, dass es natürlich dann, als die Wirtschaftskrise die weltweite auch Brasilien erfasst hat, mit diesem Politikmodell weitgehend am Ende war. Und von daher leitet sich auch der ganze Widerstand gegen die PT ab, weil man musste jetzt eine Regierung haben, die in der Lage war, mehr als die PT in der Lage war, relativ offen gegen diese Errungenschaften wieder vorzugehen und diese wieder abzubauen. Nicht nur diese 3, da gab es noch 2, 3 kleinere mehr, aber das ist das politische Programm der neuen Regierung und das sagt sie auch relativ eindeutig.
Du hast ja jetzt auch schon sozusagen die anderen politischen Kräfte damit angesprochen. Es war auch immer die Partei PMDB mit an der Regierung beteiligt, die Partei der Brasilianischen Demokratischen Bewegung. Was ist denn das für eine Partei und was für eine Rolle hat die gespielt?
Also es gibt einen politischen Analysten hier in Brasilien, den ich sehr schätze, der hat irgendwann mal einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel »In Brasilien regierst du mit der PMDB oder gar nicht?« Es ist die größte Partei. Es war die offizielle Oppositionspartei in der Militärdiktatur und da waren auch relativ viele Demokraten organisiert. Daraus hat sich eine Partei entwickelt, die eigentlich ein ganz niedriges politisches Profil hat, aber an allen Regierungen seit 1990 beteiligt war, meistens indem sie den Vizepräsidenten, wie auch jetzt gerade, gestellt hat. Das ist eine Partei, die hauptsächlich, ja, man kann sagen, den Klientelismus betreibt und es ist kein Zufall, dass der erste Anlass einer Krise jetzt der Regierung über die Korruptionsaffäre bei der Petrobras begonnen hat, die hauptsächlich PMDB-Politiker betraf. Es ist also eine Partei, die ganz wichtig ist im bürgerlich-parlamentarischen System Brasiliens, weil sie einfach die zentrale Machtverteilungsstelle ist sozusagen. Die kann aufgrund ihres niedrigen politischen Profils sozusagen mit jeder Partei koalieren und Koalitionen muss es nach dem brasilianischen Wahlsystem, wo es irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viele Parteien in dem Parlament sitzen, aber sehr viele, muss es immer Koalitionen geben und dafür ist die PMDB da.
Du hattest jetzt schon erwähnt, dass die PT eine stabile Regierungspolitik machen konnte, solange wie sozusagen die Konjunktur herrschte. Und damit hast du ja sozusagen auch angesprochen, die Krise, die seit 2008 da eingesetzt hat in Brasilien. Und das ist ja ein ganz interessanter Faktor, wenn man das hier, glaube ich, in Europa gar nicht so mit auf dem Schirm hat. Weil ja in Europa, in Deutschland seit 2008 von der Finanzkrise die Rede ist, die sich dann als tiefergehende ökonomische Krise erwiesen hat. Und auch in Brasilien ist das Jahr 2008 ein Jahr der Krise gewesen. Wie hat sich denn das in Brasilien ausgewirkt? Wie wurde in Brasilien auch mit dieser Krise umgegangen?
Also man muss dazu sagen, die PT, die da ja an der Regierung war, hat versucht, ein Stück weit gegenzusteuern mit Konjunkturprogrammen, mit damals beim Bürgertum höchst umstrittenen bestimmten Auflagen in den Geschäftstätigkeiten der Banken und sowas. Das ist ja auch im Zuge der Realisierung ziemlich vieler und sehr massiver Groß- und Größprojekte eine Zeit lang gelungen. Das die Auswirkungen hinauszuziehen. Jetzt, in den letzten 2 Jahren, hat sich das voll durchgeschlagen. Jetzt ist die Zahl der Erwerbslosen, hat sich irgendwie verdreifacht innerhalb der auf 12 Millionen Menschen ungefähr. Das sind die Zahlen, die angegeben werden. Die müssen nicht genau stimmen, aber die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Es sind eben sehr viele. Es ist auch ein Grund dafür, dass es relativ wenig gelungen ist, politisch zu mobilisieren, weil die Menschen A, Angst haben oder B, um ihr Überleben kämpfen. Das sind so. Also die Wirtschaftskrise hat sich mit einiger Verzögerung in Brasilien ganz massiv durchgesetzt, inklusive, weil zahlreiche Verträge, die die brasilianischen Unternehmen insbesondere mit der Volksrepublik China abgeschlossen hatten, sozusagen, wie soll man sagen, zeitlich gestrafft bzw. verlängert wurden, ne? Das heißt, es wurde einfach weniger abgenommen als ausgemacht, und das ist, man weiß ja, wie kapitalistische Unternehmen auf sowas reagieren, nämlich indem sie versuchen, Leute zu entlassen und so weiter und so fort. Was kann man noch dazu sagen? Im Prinzip muss man noch dazu sagen, dass natürlich, wie so viele Linke, wie links auch immer, Regierungen an der Macht, auch die brasilianische Regierung, weitgehend versäumt hat, eine Diversifizierung zu machen, und es ist schon nach wie vor eine Ökonomie, die hauptsächlich auf dem Export von Rohstoffen basiert, auch wenn es inzwischen eine ganze Reihe brasilianischer, global tätiger Konzerne aus allen möglichen Branchen gibt, ist es die ganze Zeit so gewesen, dass der ganze Export von Erzen und seltenen Erzen und so weiter und so fort im Zentrum der Geschäfte stand. Und wenn natürlich die Wirtschaftskrise alle potenziellen Kunden betrifft, spätestens dann schlägt es auch zurück.
Wir haben ja jetzt über bestimmte Punkte gesprochen, haben über die PT gesprochen, die sozusagen nach der Militärdiktatur in Brasilien, also seit Anfang der 90er Jahre, einen Wahlkampf gemacht hat. Am Anfang sozusagen eine Basisbewegung war, die auch in den Gewerkschaften verwurzelt war. Du hast dann eine Veränderung beschrieben, auch eine Professionalisierung im Wahlkampf. Dann hatten wir darüber gesprochen, dass sozusagen seit 2002 dann sozusagen die PT an der Regierung gewesen ist, und haben dann gesehen, dass die stabile Regierungspolitik sozusagen bis 2008 gedauert hat, wo dann die Krise eingebrochen ist in Brasilien. Und wenn wir jetzt diese chronologische Abfolge so ein bisschen weitergehen, dann kann man ja vielleicht so grob gesprungen dann sagen, dass dann der nächste Punkt ist, wo Dilma Rousseff an die Macht gekommen ist bei den Wahlen 2011. Unter welchen Bedingungen ist denn da Rousseff gewählt worden? Wo kam sie auch her damals?
Also man muss jetzt natürlich schon dazu sagen, dass die Kandidatur von Dilma Rousseff damals eine Überraschung war. Sie war noch ein halbes Jahr vor der Wahl, war das noch gar nicht klar, und da war sie in Umfragen auch ganz weit hinten. Sie ist im Wesentlichen gewählt worden, weil ihr Vorgänger sich ganz massiv für sie eingesetzt hat, und Lula, der war also aus dem Amt ausschied, der einzige Präsident, der am Ende seiner Amtszeit beliebter war als am Anfang. Das muss man dazu sagen, weil das passiert ja auch nicht so oft. Und die ist gewählt worden zu einer Zeit, als die Wirtschaftskrise anfing, sich bemerkbar zu machen. Und sie hat von vornherein eigentlich eine Politik gesteuert, die sehr technokratisch, neoliberal geprägt war, aber halt immer in Übereinkunft mit den Gewerkschaften, mit bestimmten Programmen zum Schutz der Beschäftigung, wo dann, was weiß ich, für Kurzarbeit dann auch solche Regelungen eingeführt wurden, dass aus dem Staatshaushalt Unternehmen, die nicht entlassen, sondern kurzarbeiten lassen, unterstützt werden, finanziell und so weiter und so fort. Das war aber, es ist auch für viele innerhalb der PT, das ist, mag man sagen, das sind die Diskussionen unter Sozialdemokraten, die interessiert uns nicht, aber es ist ein Reflex der Entwicklung, die es da gibt, dass es eine Diskussion innerhalb der PT gibt, die sagt, ja, Lula war okay und ab Dilma ging es bergab. Ist natürlich ein bisschen einfach, weil es ging natürlich insgesamt mit der Wirtschaft bergab. Das ist jetzt erstmal nicht das Werk der Regierung gewesen. Sie hat dann insbesondere nach ihrer Wiederwahl, wo immer gesagt wird, das ist so knapp, na gut, ist knapp, sie hat 54 Millionen Stimmen gekriegt, ihr Gegenkandidat, zu dem ich nachher auch noch gerne was sagen möchte, hat 52 Millionen gekriegt, das sind immerhin 2 Millionen Stimmen Unterschied. Das ist eine Mehrheit, die sich für sie entschieden hat, und dieser Mehrheitswille ist jetzt gerade gebrochen worden. Kennt man ja irgendwoher aus Griechenland oder so ähnlich, ne? Und das Problem war nur, dass sie nach diesem zweiten Wahlsieg erst recht schon bei der Kabinettsbildung ganz profilierte neoliberale Banker in ihr Kabinett aufgenommen hat. Und da war es dann endgültig so, dass natürlich auch der gewerkschaftliche und soziale Bewegung stammende, die Unterstützungsbewegung für diese Regierung sehr darunter gelitten hat. Das war natürlich der Zeitpunkt, wo der Unternehmerverband dann gesagt hat, nee, jetzt brauchen wir eine Regierung, die das noch viel rigider macht und die Regierung ist jetzt gerade schwach genug, jetzt können wir angreifen. So ist das ungefähr zustande gekommen. Jetzt ist jetzt ein bisschen schematisch und verkürzt, aber trifft das Wesentliche.
Du hattest jetzt auch den Gegenkandidaten angesprochen von Dilma Rousseff. Wer ist es denn gewesen? Was hat der für eine Rolle gespielt?
Ja, Aécio Neves ist aus einer alten politischen Familie, ist der Kandidat der PSDB, die heißt zwar Sozialdemokratische Partei, ist aber noch viel neoliberaler als alles andere. Und der hat am Anfang immer auf die Karte kriminelle Akte und sonst was gesetzt, ist aber einer, der, ich weiß nicht, wie bekannt das geworden ist, vor einigen Monaten ist zum Beispiel in Brasilien ein Staudamm zusammengebrochen mit verheerenden Folgen. Ne? Die Umweltbehörde hatte den Bau dieses Staudamms eigentlich untersagt und der damalige Gouverneur hat, aus welchen Gründen auch immer, das alles andere wären Vermutungen, diese Anweisung der Umweltbehörde aufgehoben und den Bau genehmigt. Und dieser Gouverneur war niemand anderes als Aécio Neves, also dieser Gegenkandidat, zeigt schon, aus was für einem Verein dieser Mann kommt. Und die Tatsache, dass die PT diese ganzen Angriffe nur sozusagen mit Fakten beantwortet hat, anstatt zu sagen, komm, wenn du über Verbrechen reden willst, dann lassen wir uns über Verbrechen reden, und zwar über deine, wäre ja eine denkbare Variante gewesen. Macht sie aber nicht, sie ist einfach als Partei des Parlamentarismus so in diesem Geschäft drin, dass sie da gar nicht mehr rauskommt. Was sich auch im Übrigen jetzt zeigt, im Oktober sind Kommunalwahlen und es gibt auch zahlreichen größeren Städten und so Bündnisse der PT zu dieser Wahl mit eben den Parteien, die sie gerade in Brasilia abgesetzt haben, was natürlich schon sehr seltsam ist.
Du hast jetzt schon von den Angriffen auf die PT gesprochen und damit sind wir auch mittendrin in den Ereignissen, die ja jetzt sich so ein bisschen überschlagen. Vielleicht, ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen zurückgehen, weil das Ganze hat ja auch noch einen Vorlauf verbunden, der mit den Protestbewegungen verbunden ist. Also da sind ja auch so 2 Jahre, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. 2013, wo es zum ersten Mal größere Demonstrationen gegeben hat gegen die Regierung und dann 2015, also letztes Jahr. Kannst du mal beschreiben, wie sich das entwickelt hat und was das für Protestbewegungen waren, wie die sich vielleicht zusammengesetzt haben, wogegen sie protestiert haben?
Also erstens muss man schon sagen, es waren 2 völlig unterschiedliche Proteste. 2013 war im Wesentlichen, also das waren ja die Proteste, die sich nicht zuletzt rund um die Fußballweltmeisterschaft rankten und die Projekte, die da stattfanden. Das war eine sehr massive soziale Bewegung der ärmeren Schichten. Das fing von denen an, die für die Neubauten im Zuge der Fußball-WM vertrieben wurden und. 2013 war eine sehr starke soziale Bewegung, die im Wesentlichen von fortschrittlichen Kräften getragen worden ist oder organisiert. 2015 ist es schon sehr viel anders. Es entsteht im Prinzip aus einer Antikorruptionsgeschichte, die ja immer insofern fragwürdig sind, als meistens die korrupten Politiker im Zentrum stehen und nicht die korrumpierenden Unternehmer und sowas. Das ist die eine Sache. Und es war halt eine völlige Mixtur. Also es gab jetzt genügend Berichte oder Artikel oder Beiträge in Deutschland, die gesagt haben, das ist so eine Mittelklassenprotest. War es auch, aber nicht nur. Natürlich sind da auch viele Leute aus den Unterklassen dabei gewesen. Es ist aber charakteristisch, dass zum Beispiel zum ersten Mal in der jüngeren brasilianischen Geschichte massiv Teile dieser Demonstranten, längst nicht alle, aber Teile dieser Demonstranten, und zwar keine geringen, mit Forderungen 2015 auf die Straße gingen, wie den sofortigen Eingriff des Militärs forderten. Und das ist in Brasilien ja immer, ist zwar heute überhaupt keine Bedingung für, aber es zeigt eine wichtige politische Strömung innerhalb dieser 2015er Proteste, die es 2013 nicht gab. Das ist also ein ganz wesentlicher Unterschied.
Würdest du diese Bewegung dann als widersprüchlich darstellen? Also du meintest, es sind untere Klassen da auch daran beteiligt. Auf der anderen Seite ist auch Mittelklasse beteiligt, wo es auch sehr merkwürdige Formen gibt, was jetzt das Militär da betrifft, wie du das erwähnt hattest. Was ist denn das dann für eine Gemengelage? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, am Anfang war es eine ziemlich durchwachsene Gemengelage, wo Proteste verschiedenster Art zusammenkamen. Aber im Verlauf der Demonstration ist es eine eindeutig rechte und reaktionäre Geschichte gewesen, die sich gegen solche Sachen richtet, wie eben die sozialen Reformen, die ich am Anfang erwähnt hatte, die die PT gemacht hatte, die PA, die sie gemacht hat, wie etwa dieses soziale Wohnungsbauprogramm und sowas, wo im Prinzip immer argumentiert wird, ja, das hilft ja nur den ganzen arbeitsscheuen Elementen und. Also die Tendenz ist nachher in der 2015er Bewegung in der Tat mehrheitsfähig geworden und die Leute, die das artikuliert haben, waren natürlich dann auch entsprechend dann nicht mehr aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung, ne?
Ich finde es da auch relativ wichtig nachzufragen, deswegen, weil das hier in Deutschland in verschiedenen Medien oftmals so ankommt, okay, es gibt da eine demokratische Bewegung, die demonstriert gegen eine korrupte Regierung und sozusagen auch dieses Amtsenthebungsverfahren, das jetzt seit Mai 2016 dann in Gang gesetzt worden ist, das ist sozusagen, gibt dieser demokratischen Bewegung dann recht. Und das ist sozusagen die eine Seite von dem, wie das hier vielleicht ankommt. Auf der anderen Seite sprechen in Brasilien ja viele Menschen von einem Putsch jetzt angesichts dieser Amtsenthebung, einem Putsch gegen Rousseff. Es gibt auch Proteste gegen die Amtsenthebung von Rousseff. Wie würdest du denn da erstmal dieses Amtsenthebungsverfahren einschätzen?
Also ich kenne mich jetzt in der juristischen Lage viel zu wenig aus. Es ist mit Sicherheit so, dass es eine politische Attacke ist. Es gibt vom fachlichen, sachlichen her keinen Grund, diese Frau ihres Amtes zu entheben. Das sage ich als jemand, der sie immer sehr heftig kritisiert hat für viele Sachen, die sie gemacht hat und nicht gemacht hat. Bin kein großer Freund der PT, aber es ist klar, es ist ein Verfahren, in dem die politische Rechte Brasiliens den Wählerwillen sozusagen abwirkt und sagt, wir brauchen jetzt eine neue Regierung, die auch ein ganz klares Programm hat, was man weltweit kennt ungefähr, wenn es angeblich darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen und Ähnliches. Also ich sehe dieses Verfahren, ob ich es jetzt als Putsch bezeichnen möchte, weiß ich nicht. Das finde ich auch letztendlich unwichtig. Es ist eindeutig ein politischer Akt. Es ist keine Verteidigung der Verfassung, ganz im Gegenteil. Und es ist auch nicht das Ergebnis einer demokratischen Bewegung, sondern es ist das Ergebnis einer rechten und von Sozialneid erfüllten Bewegung, die dazu geführt haben, dass eben dieses Oberwasser der politischen Rechten, das ist ja im Wesentlichen ein Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahlen, wo die PT zwar das Präsidentenamt gewonnen hat, wo aber Parlament und Senat eine dermaßen deutliche rechte Mehrheit gekriegt haben wie nie zuvor. Sonst hätten sie ja so ein Verfahren gar nicht in einem wie auch immer legalen Rahmen durchführen können. Also wer jetzt sagt, das ist Ergebnis sozusagen einer demokratischen Bewegung gegen Korruption, na gut, der kennt entweder die Sache nicht oder er hat ein Interesse daran, das so darzustellen.
Jetzt ist ja seit dem Amtsenthebungsverfahren dann auch eine Interimsregierung an der Macht. Wie ist die denn zusammengesetzt? Wie würdest du die denn beschreiben?
Man beschreibt sich hier als eine Regierung der weißen Männer, ne? Was aber natürlich nur erstmal nur ein Erscheinungsbild ist, was aber im krassen Gegensatz zu vorher, wo halt sowohl Frauen als auch verschiedenste, man kennt ja Brasilien als ein ausgesprochen gemischte Bevölkerung in jeglicher Hinsicht. Und wenn du dann ein Kabinett aus lauter weißen Männern hast, ist das schon etwas seltsam. Dings ist aber völlig klar, der Hauptfinanzier dieser ganzen Bewegung war der Unternehmerverband des Bundesstaates São Paulo. Das ist ja das Industriezentrum. In diesem Unternehmerverband, im Übrigen sei das dazu gesagt, sind auch zahlreiche bundesdeutsche Unternehmen, die man weltweit kennt, vertreten. Also insofern waren die nicht passiv oder Zuschauer oder ausländische Gäste, sondern waren sehr aktiv auch in diesem Ding. Und die haben ein ganz klares Programm. Jetzt soll auf 20 Jahre lang der Staatshaushalt nicht erhöht werden. Was allein das alles heißt, da könnte ich jetzt schon noch mal eine halbe Stunde dazu was sagen. Es soll aber auch zum Beispiel diese Privatisierung, Privatfirmen sollen diese unterseeischen Ölvorkommen vor der brasilianischen Küste fördern dürfen. Was bisher nur beschränkt ging, soll jetzt ganz offen sein. Und zum Beispiel das erste Gespräch, das der neue Außenminister Serra, auch ein früherer von der PT geschlagener Präsidentschaftskandidat, geführt hat, war überraschenderweise mit dem Vorstand von Shell. Jetzt darf man einmal raten, um was es dabei ging. Ist also eine Regierung mit einem ganz klaren und radikalen neoliberalen Programm. Und das ist jetzt nicht eine Behauptung von mir. Das behandeln alle inklusive sie selbst so, ne?
Jetzt gab es ja auch verschiedene Gruppierungen, die dann gegen die Interimsregierung auf die Straße gegangen sind. Und ich denke, dass es eben dann auch Leute waren, die gestern dann auf der Straße gewesen sind. Kannst du da auch nochmal sozusagen die Strömungen charakterisieren, die da jetzt auch protestieren gegen diesen politischen Angriff auf die PT und gegen die Interimsregierung?
Es ist natürlich eine relativ unübersichtliche Situation. Es war zum Beispiel gestern so, also ich bin hier in Belo Horizonte, das ist die Landeshauptstadt von einem Bundesstaat hier und ist eines der Industriezentren, die hinter São Paulo kommen. Und da war das schon so, dass die Aktionen schon im Wesentlichen, also es gibt einmal sozusagen die PT-Familie, wozu jetzt der Gewerkschaftsbund KUT gehört, wozu jetzt die Landlosenvereinigung MST gehört und so weiter und so fort. Die sind in einer Front zusammengeschlossen und eine andere Front ist eine etwas linkere, wo die Kommunistische Partei dabei ist und Ähnliches. Es ist halt so, es waren schon hauptsächlich Gewerkschafter, soziale Bewegungen und Linke, die da auf der Straße waren. Wobei auch viele Linke zu denen ich mich auch zählen würde, wenn ich Brasilianer wäre, die eben eine erhebliche Kritik an der PT haben, die aber schon denken, das ist erstens richtet sich dieser Regierungswechsel nicht hauptsächlich gegen die PT, sondern hauptsächlich gegen die sozialen Errungenschaften der Brasilianerinnen und Brasilianer. Und zweitens wird es so sein, wie es immer ist in solchen Linien, dass alle Linke unter diesen Rückschritten, egal wie weit sie sich von der PT abgrenzen oder nicht oder gegen sie sind oder alle, dass alle Linke unter diesem Angriff zu leiden haben werden. Das ist schon ein relativ verbreiteter Konsens, bis auf ein paar absolute Vorhutparteien, die nur sich selber sehen.
Wie hast du denn dann den gestrigen Tag der Amtsenthebung, als es sozusagen endgültig klar war, wie hast du diesen Tag wahrgenommen? Was ist da vielleicht so passiert von Sachen, die du mitbekommen hast?
Ich habe mir die Finger verbrannt. Und zwar hatten wir, wie in anderen Städten auch, die Autobahn, den Autobahnring und die Zufahrtsstraßen in die Stadt blockiert. Insgesamt vielleicht, ich weiß nicht, an 6 verschiedenen Stellen sollen es ungefähr 15.000 Leute gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich war ja nur an einer Stelle und da waren es vielleicht 2.000 Leute oder so. Und da hat man eben aus unglaublich, mir bis heute unklar geblieben, woher die kamen, unglaublichen Mengen von alten Reifen und von Mülltonnen auf der Autobahn ein Feuerchen gemacht. Das war so die wesentlichste Protestform. Gab dann auch die üblichen Hauereien mit der Militärpolizei, aber die waren jetzt relativ gering im Vergleich zu manchen anderen Sachen. Also es war schon so ein bisschen, als dann das Ergebnis bekannt wurde, das man ja auch erwartet hatte, das war ja klar, ja, war es natürlich auch ein bisschen so, dass manch einer und manch eine ihren Frust ein bisschen abbauen mussten, ne, bei den Aktionen. Aber es waren Aktionen, die halt sehr getragen waren von ganz unterschiedlichen Kräften, also politischen Strömungen, Gruppierungen und so weiter, der Linken versteht sich, die aber von eine sehr deutlich abgesprochene gemeinsame Vorgehensweise hatten. Das ist ein bisschen was mich nun wiederum hoffen lässt, dass es vielleicht in der Zukunft zu sowas eher mal kommt.
Nur in die Richtung würde auch meine letzte Frage gehen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen in Brasilien? Was hat man da zu erwarten? Also dann steht jetzt ein Regierungswechsel an und was erwartest du da?
Ja, also die Frage ist schon richtig. Ich kann eigentlich nur dafür sprechen, was ich erwarte, weil das ist natürlich alles noch in der Debatte befindlich, ne? Unter den Linken in Brasilien, unter den Gewerkschaften und so weiter und so fort. Ich vermute, man wird eine relativ deutliche Wahlniederlage der PT in den Oktoberwahlen, Kommunalwahlen sehen. Wobei ich hoffe, dass vielleicht linkere Parteien auch ein Stück weit davon profitieren. Wäre mir recht. Kann ich aber schlecht einschätzen. Ich denke aber generell, dass es schon so ist. Es ist halt mit der zunehmenden Parlamentarisierung der PT, die ich ja nur ganz kurz angedeutet habe, das ist ja ein ganzer Prozess, über den man stundenlang reden könnte, sind die ganzen sozusagen Massenorganisationen vom Gewerkschaftsbund angefangen über die Landlosen und so mit in diesen Sog mit reingezogen worden. Ne? Das heißt, das ist alles auch diverseste Aktionen immer sehr auf parlamentarische Beschlüsse dann abzielend und sonst was. Ich denke, man muss einfach ein Stück weit eine Bewegung als Bewegung für bestimmte Sachen wieder aufbauen. Also wenn man es negativ sagen will, ein Stück weit von vorne anfangen und möglichst gucken, dass man eben solche Fehler wie das alles zu parlamentarisieren vermeidet. Das wäre meine Meinung, die ist aber relativ bescheiden und nur eine subjektive.